Medienrot Podcast, powered by Landau Media.
Andreas Gebhardt gehört mit Tanja und Johnny Häusler sowie Markus Beckedahl zum Gründerteam der Republika. Das ist die Konferenz, die 2007 mit etwa 700 Besucherinnen und Besucher begann und für die Ausgabe im Mai 2018 wohl mit 8.000 bis 9.000 Gästen rechnen kann. Für mich persönlich ist die Republika seit ihrer Gründung fast jedes Jahr eine Art Pflichtveranstaltung und gleichzeitig ein großer Spaß. Auf dem Event werden zukunftsorientierte Themen verhandelt, die auf verschiedenen Ebenen immer wieder Input liefern. Insbesondere die Medien- und Kommunikationsthemen zeigen meist recht früh, wo sich ein Trend entwickeln könnte. Über die vielen Jahre entwickelte sich die Republika vom eher nerdigen Treffen der Blogger-Szene hin zu einer Art jährlichem Klassentreffen für Menschen mit einem Blick nach vorn. Im 20-minütigen Gespräch gönnt uns Andreas Gebhardt einen schönen Einblick in die Arbeit rund um die Gesellschaftskonferenz, wie er sie selbst bezeichnet. Wie hat das Team sich entwickelt? Warum ist die Closing Ceremony so wichtig? Und mit welchem Partner haben die Republika, Macherinnen und Macher für die deutsche Automobilindustrie den Krawattenzwang abgeschafft? All diese Fragen und mehr beantwortet Andreas Gebhardt in der letzten Medienrot-Podcast-Folge vor Jahresende. Republika 2018 steht unter dem Motto Pop. Bisher war mir immer aufgefallen, dass ihr auch immer einen sehr politischen Ansatz eigentlich gewählt habt. Das klingt jetzt auf den ersten Punkt erstmal sehr unpolitisch. Oder wie kann man Pop in dem Fall vielleicht verstehen?
Wir sind, glaube ich, auch dafür bekannt, dass wir immer unterschiedliche Lesarten für das Motto haben. Und das ist bei Pop natürlich so. Also es geht natürlich um Popkultur. Es geht um die mehr mainstreamhafte Sicht jetzt auf das Digitale. Ist aber auch eine Abkürzung für Power of People. Und ja, diese Vielschichtigkeit auch der Möglichkeiten in so einem Motto, das ist ja das Spielerische dahinter auch, dass man das in verschiedene Richtungen ausbauen kann, sowohl gestalterisch, was wir jetzt so ein bisschen angefangen haben mit Seifenblasen, was dann im nächsten Schritt auch schon wieder Filterbubble sein kann oder einfach auch Dinge, die platzen und ja, so ist es. Also es ist ja nicht unbedingt eine Leitlinie, es ist ja mehr eine Idee, wie man so einen aktuellen Zeitgeist einfangen kann.
Gibt's eine Erwartungshaltung für den Call for Participation? Oder wie läuft denn das letztendlich? Also hofft ihr oder gebt ihr sozusagen auch noch viel Input, damit die Leute eine bestimmte Richtung einnehmen?
Naja, einmal ist es ja ein bisschen wie eine These. Es gibt ja einen Text eben zu dem Motto und danach können sich Leute richten, müssen sie aber auch nicht. In der Fülle der Beiträge, die wir meistens bekommen, sind ja immer rund um 1.000 Stück, sind natürlich auch viele, die mit dem Motto zu tun haben. Aber für uns ist selber immer ein bisschen die Aufgabe auch zu gucken, dass wir das Motto dann mit Leben füllen. Das ist ja bei uns so eine Dreiteilung, wie das Programm zustande kommt. Das ist zum einen der Call for Participation, wo ganz viele Leute mitmachen, was ja auch wichtig ist, um so aktuelle Themen, aktuelle Trends, Diskurse einfangen zu können. Das ist eine Säule. Die zweite Säule ist das selbstkuratierte Programm, also spannende Leute, die wir selber einladen, die uns aufgefallen sind oder die mal wieder kommen sollten oder die, wie auch immer, uns auf den Radar gekommen sind. Und die dritte Säule ist das mit Partnern organisierte Programm. Also das sind Subkonferenzen, das sind Thementracks, das sind die Themen, die unsere Partner wichtig finden, die einfach ein Agenda-Setting machen wollen oder ja inhaltlich sich positionieren wollen, so dass das halt ja, eigentlich relativ gleichrangig in der Wichtigkeit ist, wie das Programm letztendlich zustande kommt.
Mir persönlich ist aufgefallen, dass über die Jahre tatsächlich sehr viel mehr Kommunikationsmenschen dazugekommen sind. Wie würdest du die Publikumsentwicklung über die Jahre beschreiben?
Naja, alle sind wir ungefähr ziemlich genau 12 Jahre älter geworden. Das sagt ja schon mal viel aus, dass die, die beim ersten Mal dabei waren, jetzt nicht mehr unbedingt 25 sein werden. Das heißt aber auch, dass viele junge Leute noch dazugekommen sind und Leute in unterschiedlichen Punkten ihrer beruflichen Laufbahn, Karriere oder wie man es formulieren will, sind. Und Leute, die vielleicht damals ganz banal ins Internet geschrieben haben, sich jetzt in Medienberufen aufhalten oder auch selber Unternehmen führen oder nach vielleicht 5 oder 10 Jahren was ganz anderes zu machen, sich wieder da befinden. Das heißt also, die Jahre verändern natürlich auch die Leute und es kommen immer neue Leute dazu. Deswegen glaube ich nicht, dass sich das so großartig geändert hat. Bei uns ist das Gefühl so ein bisschen, dass es über die Jahre immer so geblieben ist, dass so eine gute, positive Mund-zu-Mund-Propaganda funktionierte, dass wenn es jemandem gefallen hat, der das natürlich auch Leuten erzählt und sagt, hey komm, da gehen wir nächstes Mal zusammen hin. Das sind natürlich meinungsfreudige Leute und dementsprechend sind die häufig auch in den Medien anzutreffen.
Und wenn man jetzt schaut, ihr habt ja letztendlich als aus meiner Perspektive erstmal als Bloggerkonferenz angefangen. Wie hat sich euer Team eigentlich auch entwickelt? Also kannst du da vielleicht mal so ein bisschen rückblickend erzählen, was sozusagen, wie habt ihr angefangen und wie steht ihr heute auch da? Also ich weiß ganz aktuell zum Beispiel, sucht ihr einen Kommunikationsmenschen, was ja mit Sicherheit vorher schon mal da war. Aber tatsächlich, glaube ich, hat das wahrscheinlich anders angefangen, als heute das Team aufgestellt ist.
Ja, absolut. Also das war ja grundsätzlich eine Idee, die wirklich so aus dem Kern der Blogosphäre entwickelt wurde, ne? Also Markus und Johnny, also Markus Beckedahl, Johnny Häusler mit Netzpolitik.org und Spreeblick, haben das mal so ausbaldurvert und gedacht, Mensch, es wäre ja mal gut, wenn man so ein Treffen macht für die Leute, die ins deutschsprachige Internet reinschreiben. Und das hat sich dann über viele Wochen und Monate hingezogen, bis es dann mal wirklich der Termin gab. Und dann war klar, man muss das in so einem, natürlich irgendwie in einem geschäftlichen Rahmen auch machen, wenn man Tickets verkauft, wenn man Geld braucht von Partnern und Sponsoren, die im Übrigen ja auch schon bei der ersten Veranstaltung dabei waren, also gar kein Phänomen irgendwie einer vermeintlichen Kommerzialisierung oder so sind, sondern das ist System inhärent da, dass es auch gar nicht anders geht, dass wir mit Partnern zusammenarbeiten, nicht nur inhaltlich, sondern auch, das muss natürlich bezahlt werden und günstige Eintrittspreise brauchen natürlich Partner, die das mit ermöglichen. Und dann fing es an im Rahmen eben von New Thinking, also der Firma, die ich mal vor vielen Jahren mit Markus zusammen gegründet hatte, weil sich da gerade anbot und wir auch Räumlichkeiten hatten und haben dann mal das erste Ding organisiert. Wir waren ja selber überrascht, wie viele Leute dann da waren. Ich habe dann jede Rechnung für jedes Ticket händisch einzeln ausgedruckt und verschickt. Das war nicht so lustig, ehrlich gesagt. Und so ist das über eben New Thinking als Agentur für Open Source Strategien, also einerseits Technologie und andererseits Events, wie wir es damals auch schon gemacht haben, mit dem Team da, Presseverantwortliche und Leute für Redaktion und so, dann erstmal gestartet und in Zusammenarbeit mit Spreeblick natürlich und ist dann erstmal dahin gewachsen, wo es dann viele Jahre auch gewesen ist, in der Kalkscheune, dann im Friedrichstadtpalast, Quatsch Comedy Club, also eben in Mitte sozusagen, an der Friedrichstraße und erst mit dem Schritt, dass wir gesagt haben, wir brauchen eigentlich einen Ort, wo es auch so eine Art Campus gibt, wo Leute wirklich zusammenkommen und nicht nur auf der Straße irgendwie zwischen den Venues hin und her laufen. Und wir gesagt haben, okay, das ist vielleicht eine Idee, das in der Station zu machen und wir auch eine Größenordnung von mehr als 3000 Besuchern schon hatten, dass es auch so eine große Location bespielbar ist, weil wenn es zu wenig Leute sind, dann kann man es A nicht finanzieren und B sieht es dann auch irgendwie leer aus. Das heißt, du brauchst da eine kritische Masse, was zufällig dann, glaube ich, auch das Motto in dem Jahr war, als wir dann umgezogen sind. Da haben wir dann eine Firma für gegründet, weil wir ganz klar hatten, wir müssen in kurzer Zeit, also eigentlich weniger als einem Jahr, einfach das Budget verdreifachen. Und das geht natürlich über Tickets, aber auch um mehr Akquise. Dann sind da natürlich auch mehr Leute dazugekommen, die sich mehr um Partner und Sponsoren gekümmert haben. Mehr Kommunikation. Und so hat sich dann da tatsächlich halt eine Firma entwickelt, die jetzt auch noch nicht besonders groß ist, also wo es jetzt 5 Festangestellte gibt, sehr viel mit temporären Verträgen gearbeitet wird, mit Festanstellung, aber auch viele Freelancer, die sonst eben auch für ganz andere Veranstaltungen oder Dinge arbeiten. Und im Kern sind es halt die Themen, die man bespielen muss. Also da geht es um natürlich das Partnermanagement, da geht es um die Programmkuration, da geht es um eine allgemeine Leitung, da geht es um Veranstaltungsleitung. Da geht es mehr jetzt in der Zukunft auch noch um Kommunikation. Diese Stelle, die du erwähnt hast, so Head of Content, Kommunikationsleitung, wie man es nennen mag, ist ganz neu geschaffen, gab es vorher nicht. Und wir wollen das jetzt mal so ein bisschen bündeln, weil wir so viele Kanäle haben und auch sehr viele unterschiedliche Leute von Community Management über das ganze Pressewesen, also alles, was damit zu tun hat, über Newsletter und alles, was man halt so hat, das nochmal ein bisschen stringenter zu fassen. Das war da der Ansatz. Und deswegen ist es eigentlich jetzt so ein bisschen auch vergleichbar. Für 2018 wird es auch noch einige Neuerungen geben, die das Ganze nochmal ausweiten, dazu mehr im Januar, dass wir in unserem Team auch noch weitere Personen dazu bekommen. Wir haben das ja jetzt 2 Jahre schon gemacht, was das Internationale angeht. Wir sind nach Dublin gegangen, wir sind nach Thessaloniki gegangen. Was wir uns selber eigentlich zum Geburtstag geschenkt haben, zum 10., dass wir da mal gesagt haben, wir gehen tatsächlich mal ins Ausland, machen halt mal was anderes, was wir vorher immer abgelehnt und haben, wenn Leute gesagt haben, ihr wollt ja auch mal bei uns was machen, und haben das proaktiv gemacht, weil wir so ein bisschen den Eindruck hatten, man muss immer hingucken, wie halt die digitale Gesellschaft sich auch in anderen Regionen und mit anderen Rahmenbedingungen widerspiegelt, und das war und ist sehr interessant, und das werden wir auch ausbauen, so dass wir jetzt also so eine nächste Stufe zünden. Wir werden jetzt eine neue Direktorin auch bekommen für die Gesamtprojektleitung und ja, sind da auf jeden Fall ziemlich, ja, total, ich will nicht sagen euphorisch, aber ziemlich aufgekratzt, da wieder neue Sachen auch zu machen, weil das ist ja auch kein Geheimnis, da muss man ja nur die Fachpresse zu Thema Veranstaltung aufschlagen, dass es da draußen ganz viele gibt, die sich an uns messen wollen, die Dinge bei uns angucken und abgucken, die uns als Referenz nehmen, was uns natürlich ehrt und was wir toll finden, aber uns nicht dazu bringen kann, dass wir jetzt einfach dabei bleiben, was wir jetzt immer gemacht haben, sondern müssen natürlich gucken, was kann man auch Neues entwickeln.
Jetzt gab es immer mal Leute, die auch gedacht haben, daraus wird noch ein Festival, also gerade in Richtung Musik oder Ähnlichem. Ist sowas denkbar?
Ja, denkbar ist vieles. Also ich sage immer gerne, das ist eigentlich ein Business-Festival. Das ist ein umstrittener Begriff, über den wir lange schon gesprochen haben bei uns intern. Ich halte das aber eigentlich für eine gute Beschreibung, weil Leute aus ihrem geschäftlichen Hintergrund zu uns kommen, das können ja auch Studierende sein, Leute, die lernen wollen, kommen ja auch aus einem nicht nur, ich gehe jetzt mal ins Kino Interesse und lass mich berieseln, sondern sie wollen sich weiterbilden, die wollen Leute kennenlernen, die wollen sich vernetzen, wollen Impulse bekommen, was auch immer. Und das geht halt bis hoch halt eben in die Leitungsebene von großen Unternehmen international, die zu uns kommen, um aus anderen Gründen, aber auch aus geschäftlichen Gründen bei uns vorbeikommen. Und der Festivalcharakter ist natürlich schon da. Klar, wir sind kein Musikfestival, wo es Bockwurst und Bier gibt nur, sondern es ist Inhaltsfestival, wo aber eben auch sehr viele kulturelle, musikalische, wir haben viele immersive Theatersachen gemacht in der Vergangenheit, also einfach spielerische, netzwerkhafte Sachen, und das wollen wir noch ein bisschen weiterentwickeln auch, also für die ganzen Zielgruppen, die wir haben, die allgemeine Öffentlichkeit, die nerdigere Community-Öffentlichkeit, die ganz lange schon dabei ist und eben eine netzpositiv, aber kritische Betrachtung der ganzen Entwicklung hat, und die Geschäftswelt. Das sind unterschiedliche Interessen, die die haben, was völlig nachvollziehbar ist, und denen wollen wir auch ein bisschen gerechter noch werden in der Zukunft.
Wenn ich gerade so Leute hatte, die das erste Mal dabei waren, denen habe ich eigentlich fast immer den Tipp gegeben, nehmt an dieser Closing-Ceremony sozusagen teil. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist sie ja quasi aus einem Spaß entstanden, der durch ein eigentlicher Chat, der stattfinden sollte mit dem Twitter-Gründer, wenn ich mich nicht irre. Und ich weiß, dass das aber vielleicht im nächsten Jahr auch eher so eine Spaßaktion wieder war. Aber ich glaube, es ist quasi institutionalisiert und, glaube ich, auch notwendig, oder? Ich habe das noch nie erlebt auf einer anderen Konferenz. Also gerade, weil du ja auch sagst, dass es eher ein Business-Thema ist und gleichzeitig aber so die Menschen da abholt, dass sie vielleicht fürs nächste Jahr schon wieder mit einem Lächeln rausgehen?
Naja, vielleicht erst noch korrigierend. Also ich sage nicht, dass es insgesamt ein Business-Thema ist, was wir nur machen. Es ist natürlich ganz viel Gesellschaft, Community. Es ist eine Gesellschaftskonferenz. Das heißt, es hat viele Facetten. Es ist ein holistischer Ansatz, wie wir gerne sagen. Also eben ein breiter Ansatz, der nicht zuspitzt auf nur Geschäft oder nur Startup oder nur Tech oder whatever. Und deswegen viele Leute zusammenbringt. Und naja, klar, ist so ein bisschen Gänsehaut-Feeling am Ende jetzt auch nicht doof. Ne? Also wenn Leute halt einfach mit einem Lächeln und einer gewissen Leichtigkeit rausgehen und auch nochmal so ein, ich sag mal, einen kulinarischen Abschluss von so viel Brainfood haben, dass sich das so ein bisschen eingebürgert hat. Ja, also die Leute, die mich näher kennen, wissen, dass ich mich da auch erstmal dran gewöhnen musste über Jahre. Und das jetzt immer mit jedem Jahr zwischenzeitlich eigentlich immer ja jetzt nicht super geil fand, dass man das immer wieder machen muss, weil ich mir das Gefühl hatte, dass ich es abnutzt. Aber das Gegenteil ist eigentlich der Fall, dass das einfach so ein ja, so zum Inventar gehört, genauso wie es einen Affenfelsen gibt, genauso wie es einen Tag Null gibt, wo man schon mal sich akkreditieren kann und noch kein Programm ist, wo man einfach nur zusammensitzen kann beim Kaffee oder Bier, um zu schnacken und so viele kleinere Sachen, die wir halt in der Vergangenheit gemacht haben. Und klar, Konfettikanone geht immer noch.
Das auf jeden Fall. Was aber, glaube ich, auch noch ein spannendes Ding ist, was man tatsächlich bisher auch ich kenne es aus dem Festival-Kontext, war die Arbeit mit Freiwilligen. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen beschreiben, in welcher Größenordnung ist man unterwegs und wie kriegt man die auch immer wieder dazu, sowas zu tun?
Ja, es sind ja verschiedene Teilbereiche. Also es gibt dieses Kernteam, das sind nicht nur die Festen. Also das Kernteam sind vielleicht so 15 bis 20 Leute, die auch übers Jahr immer mit uns mal wieder im Kontakt sind wegen unterschiedlichen Sachen. Dann geht es wieder um architektonische Vorbereitung oder Design oder verschiedene Bereiche, die nicht direkt bei uns halt in-house sind. Am Ende die Leute, bei denen wir uns immer bedanken, die dann auf die Bühne kommen, die dann wirklich im Kernteam mitgearbeitet haben, nah an der Veranstaltung ran, sind vielleicht immer so 50 bis 70 aus den unterschiedlichsten Bereichen. Dann wirklich auch runtergebrochen auf die einzelnen Gewerke plus die Dienstleister vor Ort beim Aufbau und so, da sind viele hundert schon da. Und die Helferinnen, die du angesprochen hast, das ist ja ein Thema, was wir eigentlich schon immer machen, auch aus Zugänglichkeit der Veranstaltung, weil wir natürlich Eintrittspreise nehmen müssen, um die Veranstaltung zu finanzieren. Es aber viele Leute gibt, die nicht in der Lage sind, das aufzubringen oder es auch vielleicht nicht aufbringen wollen, trotzdem eine Möglichkeit zu geben, an der Veranstaltung teilzunehmen. Und das ist eben so ein Volunteering-Ansatz. Die Leute machen bei uns unterstützen so einen Tag bei der Arbeit und bekommen dafür halt ein Ticket für die anderen Tage oder helfen beim Aufbau oder beim Abbau. Und das hat eine Größenordnung. Da sind wir auch immer wieder überrascht, wenn die zum Briefing kommen, dann hat das halt die Größenordnung von der Ersten Republik haben. Also das sind so 500 bis 700, kommt immer ein bisschen drauf an, wie viel tatsächlich gebraucht wird. Da sind ja auch immer wieder Erfahrungswerte dabei. Letztes Jahr war es so, okay, das müssen wir anders machen. Naja, da brauchen wir ein paar mehr, da brauchen wir ein paar weniger Leute. Und das ist natürlich ein Riesenaufwand. Aber ein guter Zugang auch, weil man natürlich so ein bisschen Blick hinter die Kulissen hat. Man kann schon mal vorher aufs Gelände. Man ist nicht alleine. Das heißt, auch was wir Leuten raten, die mal zum ersten Mal zu uns kommen wollen und sich nicht so sicher fühlen, ob man da Leute trifft, wenn man erstmal eine Schicht zusammen, keine Ahnung, an der Akkreditierung gearbeitet hat oder beim Goodiebag-Packen geholfen hat im Team, dann hat man sofort halt eine Gruppe von Leuten, mit denen man schon mal ein paar Stunden zu tun gehabt hat und geht dann danach vielleicht noch was essen oder was trinken oder verabredet sich halt für den nächsten Tag und hat halt schon Leute, mit denen man unterwegs ist. Deswegen hat das nicht nur eine soziale Komponente auf der Ebene, dass man einen Eintritt ermöglicht, sondern auch als Behind the Scene und auch noch Leute zu treffen und dann schon mal so eine kleine Peer Group zu haben.
Bevor wir zum Schluss kommen, hast du vielleicht so ein paar Namen schon, wo du sagen kannst, die sind aus deiner Perspektive zumindest das Highlight für die kommende Republika?
Da sind wir noch ein bisschen früh dran. Also da werden wir in den nächsten Wochen erst Sachen veröffentlichen. Wir haben Ranga Yogeshwar ja schon mal announced, was ja schon mal ein guter Name ist für Leute, die einen Fernseher besitzen. Und aus dem Wissenschaftsbereich sicherlich jemand, der auch Sachen gut erklären kann. Da bin ich gespannt drauf. Den haben wir auch schon veröffentlicht. Es sind auch schon, ich glaube, ein ganzes Dutzend Keynote-Speaker, über die sich das Programmteam freut, die schon zugesagt haben, fest, die wir jetzt so peu à peu in den nächsten Wochen veröffentlichen werden. Das sind wir relativ früh dran dieses Mal. Das ist gut, weil auch eben durch die vielen Neuerungen, die kommen, auch im Internationalen, stehen noch neue Projekte an. Ist es eine Neusortierung, habe ich eben schon erwähnt. Also einfach ein Neuaufbau. Wie organisieren wir die Berliner Show? Wie kriegen wir die anderen gewuppt? Und ja, einfach ist auch mit dem nötigen Fingerspitzengefühl die Veränderungen und Neuerungen anzugehen, dass sich das nicht komisch anfühlt. Und ich glaube, das haben wir aber in der Vergangenheit eigentlich immer gut geschafft. Müsstest du auch mal beschreiben, du warst ja schon jetzt immer da oft dabei, dass wir immer schon Wert drauf gelegt haben, dass es sich richtig anfühlt.
Tatsächlich kann ich von mir aus auch bloß sagen, ich fand es immer überraschend. Und das war eigentlich auch immer ein Part, den ich an der Republika so selbst geschätzt habe. Also wirklich, dass man das Gefühl hat, alles klar, da kommen immer wieder neue Themen, neue Leute. Ich fand auch die Veränderung des Publikums Stück für Stück spannend, auch dass ihr auf so eine Sachen Wert gelegt habt, also spätestens ja immer in der Schlusskommunikation, den Frauen-Männer-Anteil zum Beispiel, das fand ich ganz interessant, aber dadurch auch die thematische Öffnung, also bis hin, ich glaube, die Media-Convention ist die andere Geschichte, die sozusagen, glaube ich, vor 3 Jahren oder so dazu kam.
Fünfter Geburtstag. Das fünfte, die Zeit rast, ja. Mhm.
Okay, also das fand ich zum Beispiel auch spannend. Klar, ich bin Medienmensch, also war das für mich auch eine spannende Ergänzung. Und ansonsten, was mir persönlich tatsächlich echt im Gedanken geblieben ist und weil ich damit auch viel im anderen Teil meines Jobs zu tun habe, ist das Thema Auto, also Daimler als Partner. Und tatsächlich bin ich mit der steilen These unterwegs, dass der Zetsche, als er bei euch das erste Mal auf der Bühne saß, quasi so ein bisschen für den Konzern auch ein Change eingeläutet hat. Also tatsächlich ist so, ich glaube, er hat bei euch das erste Mal die Krawatte abgenommen.
Ich weiß nicht, ob er vorher mit ein paar Krawatte ins Bett gegangen ist, das kann ich dir nicht sagen. Aber ja, das war sicherlich fürs Unternehmen war das ein Durchbruch, ne? Also es war, glaube ich, im dritten Jahr, wo Daimler Partner bei uns war, wo man erstmal am Anfang im ersten Jahr klein angefangen hat, dann ein bisschen größer und dann kommt der Chef, da waren halt alle ganz, ganz wuschig und nervös und oh Gott, und er ist ja dann quasi auch mit seinem Dienstwagen hinten in die Halle reingefahren und alle waren so, oh, jetzt kommt der Chef und so, und der war aber dann ja total easy und das war ja nett und ich glaube, ja, hat die Krawatte abgenommen, klar. Wenn das die steile These ist, dass wir da der deutschen Wirtschaft ein bisschen auf die Sprünge helfen konnten, dann ist das natürlich erstmal gut. Das war ja dann auch eine gelöste Debatte und also war eine interessante Diskussion. Der Saal war voll. Und das war jetzt auch nicht, dass wir da Studenten rangekarrt haben, damit die Stühle voll sind, sondern die Leute saßen ja in den Gängen und wollten das auch hören. Und das hat uns auch signalisiert, dass wir so als Plattform da funktionieren können, also in verschiedene Richtungen. Letztes Jahr war es mit Thomas de Maizière, es war jetzt ja nicht unbedingt derjenige, der in unserer Community und bei unseren Gästen jetzt der Highlight-Keynote-Speaker wäre, weil man unbedingt hören wollte, was er jetzt für Ideen hat fürs Internet. Aber eben mit der Konstellation mit Konstanze Kurz und mit Markus auf der Bühne in einer Interviewsituation bis auf so minimale Irritationen am Anfang der Veranstaltung. Auch das haben unsere Gäste hören wollen und sehen wollen und das auch mit dem nötigen Anstand, sage ich mal in Anführungszeichen, ohne dass ich jetzt das werten will, aber mit einer Art von Sicherheit für die Leute, die sich da auf der Bühne präsentieren, also dass Republikan eben ein sicherer Ort sein kann, wo man auch andere Meinungen hören kann, wenn sich das natürlich im Rahmen unseres, und das ist noch ein anderer Punkt, natürlich unseres Code of Conducts abspielt, also irgendwie Rassistinnen oder irgendwelche Leute werden bei uns keine Bühne bekommen, weil da brauchen wir nicht drüber reden. Aber dass eben auch unterschiedlichste politische Meinungen da eine Rolle spielen können und auch auf Augenhöhe da gesprochen wird, das ist natürlich eine hohe Qualität, aber auch eine Gratwanderung in der Entwicklung, also dass wir diese Podien halt geben können. Und das wird es vielleicht in der Zukunft auch noch mehr geben, nicht? Also dass Unternehmen, große Unternehmen halt merken, dass es bei uns geht und dass man Sachen ausprobieren kann. Und da war Daimler natürlich ein wichtiger, großer Partner.
Das war's schon. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke dir. Schönes Wochenende.
Und mit dem Ende dieser Ausgabe geht der Medienrot-Podcast in die Weihnachtspause. Im neuen Jahr geht es natürlich weiter. Bis dahin wünschen wir, das Team von Landau Media und Medienrot, ein charmantes Weihnachtsfest und einen wunderbaren Rutsch in das Jahr 2018.
Der Medienrot-Podcast, powered by Landau Media.